Hallo, hier spricht Hajo Danke. Schön, dass du jetzt da bist. Hier gibt es Geschichten, Hörgeschichten. Das Ganze ist ein Experiment direkt aus dem Pott, dem Ruhrpott. Hier gibt's das Leben, mal rasselnd düster und mal zum Lachen, aber immer direkt von mir. Hajo Danke. Ohren auf, es geht los. Hast du das gesehen, Hajo? Da am Wegesrand, dieser blasse Schimmer zwischen den Birken. Nee, das war kein Scheinwerfer von einem Auto. Wir sind jetzt im Bochumer Osten unterwegs und hier oben, da ist die Luft manchmal dicker, als einem lieb ist. Wir fangen heute mal mit einer Sache an, die den Leuten früher den kalten Schweiß auf die Stirn getrieben hat, die Geisterseher. Das waren keine Spinner, die zu viel Fusel getrunken hatten, Hajo. Das waren Menschen, die mit einem Fluch oder einer Gabe geboren wurden, je nachdem, wie man's sieht. Die konnten das zweite Gesicht sehen. Stell dir vor, du sitzt abends in der Küche, willst gerade dein Butterbrot essen und plötzlich siehst du durch die geschlossene Tür, wie draußen auf dem Pütt das Förderseil reißt. Oder du siehst einen Leichenzug durch die Gasse ziehen, obwohl alle Nachbarn noch kerngesund im Bett liegen. Diese Geisterseher im Raum Bochum, die hatten es schwer. Die sahen das Unglück, bevor es passierte. Wenn einer von denen blass wurde und wegguckte, wenn du an ihm vorbeigingst, dann wusstest du, morgen fährst du besser nicht ein. Die sahen Gestalten ohne Gesicht, die an den Haustüren markierten, wer als nächstes dran ist. Das war kein Märchen, das war bittere Realität im Revier. Die Seher waren wie lebendige Mahnmale, einsam und gefürchtet, weil sie die Wahrheit kannten, die wir Normalsterblichen erst erfuhren, wenn die Sirenen auf dem Werk heulten. Aber komm, wir geben mal ein bisschen Gas, weg von dem blassen Schatten, hin zu was Handfestem, was dir die Nackenhaare richtig aufstellt. Wir tuckern jetzt tiefer in den Osten rein, dahin, wo die Wälder früher noch dunkel und die Felder weit waren. Da gab's die Geschichten von den Werwölfen, hast du gedacht, das gibt's nur im Kino, von wegen. Hier im Bochumer Osten erzählten sich die Bauern von Männern, die nachts unruhig wurden. Die konnten nicht schlafen, wenn der Vollmond wie ein gelber Pfannkuchen über der Halde hing. Die spürten einen Hunger, der nicht mit einer Currywurst zu stillen war. Man sagte, diese Kerle hätten einen Pakt mit dem Teufel geschlossen oder wären verflucht worden, weil sie im Wald einen Frevel begangen hatten. Nachts verwandelten sie sich aus einem braven Kumpel, wurde eine Bestie mit gelben Augen und Reißzähnen, die Stahl durchbeißen konnten. Die Bauern fanden ihre Schafe auf den Weiden, als hätte eine Dampfwalze drüber gerollt, zerfetzt und blutig. Und das Schlimmste war, wenn du so einem Werwolf begegnet bist, dann konntest du ihn nicht einfach erschießen. Bleikugeln prallten ab wie Erbsen. Nur Silber half oder das nackte Gebet. Man erzählte sich von einem Knecht, der nachts seinen eigenen Herrn als Wolf erkannte, weil das Vieh an einer Pfote dieselbe Narbe hatte wie der Gutsbesitzer an der Hand. Das ist der Boden, auf dem wir hier stehen. Hajo, unter dem Asphalt von heute schlummern noch die alten Instinkte. Wenn du nachts durch die Felder von Lahr oder Werne radelst und dein E-Bike plötzlich ohne Grund langsamer wird, dann hör mal genau hin. Ist das der Wind im Gebüsch oder ist das ein Heul, das viel zu menschlich klingt? Wir machen hier mal eine Pause. Hajo, ich muss den Vergaser reinigen. Der kriegt bei den düsteren Geschichten keine Luft mehr. Bleib direkt hinter mir. Wir haben noch den explodierten Fabrikbesitzer und die Lindener Madonna vor uns. Das wird eine wilde Schicht heute. Das sag ich dir. Wir machen jetzt Strecke. Wir lassen den Bochumer Osten hinter uns und biegen ab Richtung Eickel. Jetzt erzähle ich dir von einem Kerl, der hier früher wie ein Gott verehrt wurde, aber ein Ende fand, das selbst den härtesten Kumpel schlucken lässt. Tabo von Eickel, der Heide. Das war kein weichgespülter Ritter, wie du sie aus dem Fernsehen kennst. Tabo war ein Riese von einem Mann, mit Fäusten wie Vorschlaghämmer und einem Stolz, der höher war als jeder Förderturm. Er war ein Heide durch und durch, hielt fest an den alten Göttern, an Wodan und Dona, während drumherum alle schon zum Kreuz beteten. Tabu lebte in einer Zeit, als das Revier noch aus tiefen Wäldern und gefährlichen Sümpfen bestand. Er beschützte sein Land gegen jeden, der es ihm wegnehmen wollte. Aber das Schicksal Hayo, das spielt nicht immer fair. Er verliebte sich in eine christliche Maid und da fing das Schlamassel an. Die Liebe zwischen den Welten hat im Pott noch nie gut funktioniert. Am Ende wurde er verraten und in die Enge getrieben. Man sagt, er hätte sich lieber selbst das Schwert in die Brust gerammt, als sich taufen zu lassen. Sein Blut tränkte die Erde von Eikel und manche sagen, wenn du heute an den alten Gemäuern vorbeiläufst, dann spürst du noch diesen wilden heidnischen Zorn, der da im Boden schlummert. Ein Mann, ein Wort, ein Ende. Das war Tabu. Aber komm, wir müssen weiter, bevor uns die Melancholie einholt. Wir fahren jetzt mitten rein ins Herz der Industrialisierung, da wo der Schornstein raucht und das Geld gedruckt wurde. Da gab's diesen einen Fabrikbesitzer, ich nenne ihn mal den Dampfbaron. Der Kerl war so reich, dass er dachte, ihm gehört nicht nur die Fabrik, sondern auch der liebe Gott persönlich. Er war ein arroganter Hund, Hayo, hat seine Arbeiter bei Wasser und Brot schuften lassen, während er sich in Samt und Seide fläste. Er hatte eine Klappe, die war größer als eine Hochofenmündung. Eines Tages stand er wieder auf seiner Empore, guckte herab auf die schuftende Menge und fing an zu schimpfen. Er regte sich so dermaßen auf, wurde rot im Gesicht wie eine glühende Bramme. Er brüllte: Ich bin die Macht! Ich bin das Gesetz! Wenn ich will, dann. Und weiter kam er nicht. Pass auf, Hayo, das glaubt dir keiner, der nicht dabei war. Der Kerl ist explodiert! Einfach so. Bumm! Es gab einen Knall, als wäre eine Dampfleitung gerissen und weg war er. Die Leute sagten, er wäre vor lauter Hochmut und heißer Luft einfach geplatzt. Die Brocken flogen bis in die Emscher und sein Goldzahn soll angeblich heute noch in irgendeinem Schrotthaufen in Bochum liegen. Das nenne ich mal eine saubere Kündigung durch das Schicksal. Wer sich zu weit aufpumpt, der muss eben damit rechnen, dass er irgendwann mit einem lauten Knall Abschied nimmt. Im Pott sagt man, Hochmut kommt vor dem Knall. So, Hayo, jetzt raucht mir aber auch die Birne. Wir machen hier am Straßenrand eine kleine Pause. Guck dir mal dein E-Bike an, der Akku hält hoffentlich noch eine Weile. Denn als nächstes fahren wir nach Linden. Da wartet die Madonna und eine Braut, die niemals vor dem Altar ankam. Bleib dran, wir haben noch eine Menge Flöß vor uns. Guck dich hier um. Wir sind in Linden. Ein Ort, der heute so friedlich aussieht. Aber ich sag dir, hier ist der Boden getränkt mit Sehnsucht und alten Versprechen. Hier steht sie, die Lindener Madonna. Aber bevor ich dir von der Statue erzähle, muss ich dir von dem Brautpaar berichten, das hier früher über die Wege wandelte. Das war eine Liebe, Hayo, wie sie im Buche steht oder eben im Unglück endet. Er war ein einfacher Kerl, sie die Tochter von einem wohlhabenden Bauern. Die beiden hatten sich geschworen, nichts und niemand kriegt uns auseinander. Am Tag ihrer Hochzeit, die Kutsche war schon geschmückt, die Blumen dufteten. Da passierte es, ein unheimlicher Sturm zog auf, schwarz wie die Kohle im tiefsten Schacht. Der Blitz schlug direkt vor den Pferden ein, die Kutsche überschlug sich. Und das junge Glück wurde zerrissen, bevor der Pfarrer überhaupt Ja sagen konnte. Man sagt, dass man in manchen Nächten das Brautpaar immer noch sehen kann, wie sie Hand in Hand über die Felder von Linden wandeln, immer auf der Suche nach der Kirche, die sie nie erreicht haben. Ihre Seelen sind hier festgewachsen, wie der Efeu an den alten Mauern. Aber jetzt pass auf, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Die Lindener Madonna, das ist nicht einfach nur eine Figur aus Stein, das ist ein Anker für die Hoffnung hier im Viertel. Die Legende besagt, dass diese Madonna in einer Zeit der Not gefunden wurde. Die Pest wütete im Revier, die Menschen starben wie die Fliegen und keiner wusste mehr ein noch aus. Da fand ein kleiner Junge im Schlamm der Ruhe diese kleine Figur. Er trug sie nach Hause und plötzlich hörte das Sterben auf. Die Leute sagten, die Madonna hätte ihren Schutzmantel über Linden ausgebreitet. Aber das ist noch nicht alles. Es heißt, wer ein echtes Problem hat. Nicht so ein Larifari wie eine kaputte Zündkerze, sondern richtigen Kummer im Herzen. Der soll zur Madonna gehen und ihr ein Geheimnis flüstern. Aber wer? Du lügst sie an. Die Madonna von Linden sieht dir direkt in die Seele. Einmal hat's einer versucht, ein reicher Geizhals, der nur noch mehr Gold wollte. Er kniete nieder und tat so, als wäre er fromm. In dem Moment fing die Steinstatue an zu weinen. Hajo, echte Tränen. Der Kerl hat so eine Panik gekriegt, dass er sein ganzes Vermögen an die Armen verschenkt hat und nie wieder gesehen wurde. Da zeig dir mal wieder, im Pott kannst du vieles machen, aber die Heiligen und die Tradition, die lässt du besser in Ruhe, sonst kriegst du die Quittung direkt serviert. Komm, Hajo, wir müssen weiter. Der Tippelsberg ruft schon von Weitem. Und da warten Riesen auf uns, die ganze Berge versetzt haben. Wir stehen hier oben auf dem Tippelsberg. Atme mal tief durch. Hier oben ist die Luft. Eine ganz andere als unten im Tal der rauchenden Schlote. Aber glaubt man nicht, dass dieser Berg einfach so da war, weil die Natur mal Langeweile hatte? Nee, dieser Hügel hier ist das Ergebnis von einem gewaltigen Malheur. Früher, da war das Ruhrgebiet noch das Revier der Riesen. Dat waren Kerle. Hajo, gegen die ist ein Hochofen so groß wie eine Kaffeetasse. Da gab's besonders zwei von der Sorte. Einer haust auf dem Mechtenberg und der andere war der Riese Typulus. Die beiden waren eigentlich Kumpels, aber wie das unter Kerlen so ist, wenn sie zu viel Kraft haben, kriegt man sich mal in die Haare. Eines Tages war Typulus unterwegs. Er hatte Stiefel an, die waren so groß wie zwei Frachtkähne auf dem Rhein. Er stapfte durch das sumpfige Bochumer Land und mit jedem Schritt bebte die Erde, dass die Leute unten dachten, die Welt geht unter. Aber dann passierte es. Typulus kriegte Dreck in seinen Stiefel. Und wenn ich Dreck sage, dann meine ich nicht ein bisschen Sand, sondern tonnenweise Lehm, Mergel und fette Ruhrpotterde. Es drückte und zwickte ihn so gewaltig, dass er mitten im Laufen stehen bleiben musste. Er fluchte so laut, dass die Wolken am Himmel auseinanderstoben. Er setzte sich hin, zog den Stiefel aus und schüttelte ihn mit einem kräftigen Ruck aus. Puff! Da lag er nun, der Haufen, und zack, fertig war der Tippelsberg. Das, was wir heute als Aussichtspunkt feiern, ist eigentlich nur der Inhalt von einem riesigen Dreckstiefel. Aber die Geschichte geht noch weiter, Hajo. Der Riese vom Mechtenberg sah das und fing an zu lachen. Er spottete über Typulus und seinen kleinen Hügel. Das ließ er sich natürlich nicht bieten. Es kam zum Kampf am Tippelsberg. Die beiden haben sich nicht mit Fäusten behagt, die haben mit ganzen Felsbrocken geworfen. Die Steine flogen hin und her und wo sie einschlugen, entstanden Täler und Löcher, die wir heute noch in der Landschaft sehen. Man sagt, der Kampf dauerte 3 Tage und 3 Nächte, bis beide so außer Puste waren, dass sie sich einfach in den Dreck setzten und beschlossen, wieder Freunde zu sein. Wenn du heute hier oben stehst und über Bochum und Herne guckst, dann denk mal dran. Wir stehen auf dem Abfall von einem Riesen, da drückt die eigenen Probleme doch direkt in ganz anderes Licht, oder? Wir machen uns einen Kopf um die Rente oder einen kaputten Reifen und der Typulus hat einfach mal eben eine Landschaft erschaffen, weil sein Fuß gejuckt hat. So, Hajo, jetzt lassen wir die Giganten mal ruhen. Wir rollen jetzt wieder bergab, bremst schön vorsichtig, mein Akkufreund, sonst überholst du mich noch. Unten wartet die nächste Kurve und die nächste Geschichte auf uns. Fahr mal sachte, wir müssen hier unten am Bachlauf mal kurz halten. Guck dir das Wasser an. Heute fließt es ruhig dahin, aber früher, da hingen hier Existenzen dran. Wir sind jetzt im Geiste in Grumme und hier gab's früher eine Mühle, die war weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Nicht wegen des Mehls, sondern wegen des Mannes, der darin wohnte, der schlaue Müller. Das war eine Zeit, hajo, da hatten die Bauern und Handwerker nichts zu lachen. Die Obrigkeit saß in ihren fetten Schlössern und hat die Daumenschrauben bei den Steuern immer fester angezogen. Und dann war da noch dieser eine Gutsherr, ein Kerl so gierig, dass er die Fliegen von der Wand fraß, wenn sie aus Gold gewesen wären. Er wollte die Mühle vom Müller haben, weil er das Land für seine Prachtbauten brauchte. Er kam mit seinen Advokaten und Soldaten an und sagte, Müller, entweder du verkaufst mir den Laden für ein Appel und ein Ei, oder ich finde einen Grund, dich in den Turm zu werfen. Aber der Müller, der war nicht auf den Kopf gefallen, er war einer von uns, mit allen Wassern gewaschen. Er sagte zum Gutsherrn, pass auf, edler Herr, wir machen eine Wette. Wenn mein Mühlrad bis morgen früh um 6 auch nur eine einzige Sekunde stillsteht, dann kriegst du die Mühle umsonst. Aber wenn es sich die ganze Nacht durchdreht, ohne dass ein Tropfen Wasser fließt, dann lässt du mich und meine Familie für immer in Ruhe und zahlst mir obendrein noch 1000 Goldtaler Entschädigung. Der Gutsherr lachte sich kaputt. Ohne Wasser? Das Rad wiegt Tonnen, das bewegt sich keinen Millimeter. Er willigte ein und ließ das Wasser vom Bach umleiten, sodass das Bett der Mühle furztrocken war. Er setzte sich mit seinen Soldaten ans Ufer und wartete darauf, dass der Müller verliert. Die Nacht kam, hajo, und es passierte etwas Unfassbares. Das Wasser war weg, aber das Rad, das fing an sich zu drehen. Erst ganz langsam, kietsch, knarr, und dann immer schneller, wusch, wusch, wusch. Die ganze Nacht lang drehte sich das schwere Holzrad, als würde ein unsichtbarer Riese es antreiben. Der Gutsherr kriegte es mit der Angst zu tun. Er dachte, der Teufel höchstpersönlich hätte die Finger im Spiel. Punkt 6 Uhr morgens stand das Rad still. Der Müller trat vor die Tür, grinste den bleichen Gutsherrn an und hielt die Hand auf. Der Herr zahlte, rannte weg und wurde in Grumme nie wieder gesehen. Weißt du, was der Trick war, hajo? Der Müller hatte Wochen vorher angefangen, hunderte von Hamstern und Ratten in einem riesigen Laufradsystem im Inneren der Mühle zu trainieren, das mit der Hauptachse verbunden war. Er hat sie mit bestem Speck angelockt und die Viecher sind gerannt wie die Feuerwehr. Das ist der wahre Geist vom Revier. Wenn du nicht genug Wasser hast, dann musst du eben die Ratten für dich laufen lassen. Wir lassen uns nicht unterkriegen, wir finden immer einen Ausweg, auch wenn die Lage aussichtslos scheint. Komm, hajo, wir müssen weiter. Wir haben noch die Geister von Hausrechen auf'm Zettel. Schalt dein Licht an, die Dämmerung kriecht schon aus den Gräben hoch. Wir stehen hier vor den alten Mauern von Hausrechen. Guck dir die alten Bäume an. Die haben mehr gesehen, als wir beide in 3 Leben zusammenkratzen könnten. Heute ist das hier alles schick und modern, aber unter dem Feinen. Putz der Häuser atmet noch das alte Bochum. Und hier in den Gärten, da hausen sie, die weißen Frauen. Das sind keine bösen Geister, hajo. Das sind keine Gespenster, die dir die Kette vom E-Bike werfen oder dir einen Schrecken einjagen wollen. Nee, die weißen Frauen von Hausrechen, das waren die Schutzengel vom Revier, nur eben außen jenseits. Man sagt, es seien die Seelen von ehemaligen Bewohnerinnen, die ihr Herz so fest an diesen Boden verloren haben, dass sie einfach nicht weg konnten. Sie erschienen immer dann, wenn der Pott in Gefahr war. Stell dir vor, es ist eine neblige Nacht im November. Der Wind pfeift durch die Gassen und plötzlich siehst du im Garten von Hausrechen einen hellen Schein. Da schweben sie lautlos wie fallender Schnee in ihren langen, weißen Gewändern. Wenn sie traurig den Kopf hängen ließen, dann wussten die Leute in Bochum, morgen passiert was Schlimmes. Vielleicht eine Schlagwetterexplosion tief im Schacht, vielleicht ein großer Brand in der Stadt. Die weißen Frauen waren wie eine stille Warnanlage. Wenn sie aber tanzten und das Licht hell leuchtete, dann wusste man, das Glück kehrt zurück, die Not ist bald vorbei. Es gibt eine Geschichte von einem alten Nachtwächter, der hier früher seine Runden drehte. Der war ein harter Hund, hatte vor nichts Angst, bis er eine der weißen Frauen direkt vor sich stehen sah. Sie hat kein Wort gesagt, Hajo. Sie hat nur ihre bleiche Hand auf seine Schulter gelegt. Er sagte später, das fühlte sich nicht kalt an, sondern warm wie eine Decke im Winter. Sie hat ihm ein Geheimnis ins Ohr geflüstert, das er nie jemandem erzählt hat. Aber ab dem Tag war er der glücklichste Mensch in ganz Bochum. Er wusste wohl, dass er nicht allein ist, wenn's brenzlig wird. Da zeigt dir mal wieder, wir im Pott haben zwar den Ruß im Gesicht, aber wir haben auch diese feinen, hellen Momente. Wir stehen auf sicherem Boden, weil wir wissen, dass da noch was ist, was über uns wacht, wenn's unten im Schacht oder oben im Leben mal wieder zappenduster wird. Die weißen Frauen von Hausrechen sind die Erinnerung daran, dass Liebe und Fürsorge nicht am Friedhofstor aufhören. So, Hajo, jetzt wird's mir hier aber fast zu rührselig. Wir müssen weiter, bevor ich noch anfange zu heulen. Wir tuckern jetzt rüber zum nächsten Halt. Da geht's um die Entstehung vom Tippelsberg und den Riesen Tipulus. Ach nee, den hatten wir ja schon. Wir gucken mal, was noch im Sack ist. Jetzt guck dir das Ungetüm mal an. Wir stehen hier vor Haus. Langendreher, siehst du den Turm da? Das ist nicht einfach nur alter Stein. Das ist der unheimliche Turm. Die Leute hier im Viertel sagen, der Turm hat Augen und er vergisst nie, wer ihm zu nahe gekommen ist. Früher, in den ganz alten Zeiten, haben die Ritter da oben Dinge getan, die kein Tageslicht vertragen. Man erzählt sich, dass im tiefsten Verlies von diesem Turm ein Echo wohnt, aber nicht so ein Echo, das dir nachruft, wenn du reinschreist, nee. Das Echo antwortet dir mit Dingen, die du erst in 10 Jahren erleben wirst. Einmal hat sein junger Knappe gewagt, nachts da reinzugehen. Er wollte beweisen, dass er eine Kodderschnauze mit Mut ist. Er kam am nächsten Morgen raus, Hajo, und seine Haare waren weiß wie die Kreide an der Schultafel. Er hat nie wieder ein Wort gesprochen, nur noch Löcher in die Luft gestarrt. Der Turm hat ihm wohl gezeigt, wie der Pott aussieht, wenn die letzte Kohle gefördert ist. Zappenduster und leer. Aber das ist noch nicht alles, was hier in Langendreher im Busch ist. Wenn du nachts an den Erdlöchern und kleinen Höhlen rund um das Haus vorbeikommst, dann kannst du sie sehen. Die Witte. Wie? Das sind die weißen Weiber von Langendreher. Die sind aber ganz anders als die feinen Damen von Hausrechen. Die Witte. Wir sind uralt. Hajo. Die waren schon hier, bevor der erste Römer seinen Sandalenabdruck in unseren Schlamm gedrückt hat. Die Witte, wir leben tief in der Erde. Man sagt, sie bewachen dort die Schätze, die Mutter Natur vor uns Menschen versteckt hat. Manchmal kommen sie raus, wenn der Nebel so richtig dick über die Felder kriecht. Dann waschen sie ihre bleiche Wäsche im Bach oder tanzen im Kreis. Wenn du ein guter Kerl bist und ihnen nicht in die Quere kommst, dann lassen sie dich in Ruhe. Aber wehe, du bist gierig und willst dir Gold klauen. Dann locken sie dich mit ihrem Gesang immer tiefer in den Sumpf, bis dein E-Bike nur noch Blasen wirft und du im Moor versinkst. Einmal hat ein Bergmann aus Langendreher eine von ihnen gerettet, als sie sich mit ihrem weißen Gewand in einem Brombeerbusch verfangen hatte. Zum Dank hat sie ihm eine Handvoll vertrocknetes Laub in die Tasche gesteckt. Er dachte erst, toll, danke für den Müll. Aber als er zu Hause ankam, war jedes Blatt aus purem, massivem Gold. Das ist der Pott, Hajo. Wer hilft, ohne zu fragen, der kriegt die Quittung in Gold. Wer gierig ist, kriegt den Turm von innen zu sehen. So, Hajo, jetzt krieg ich hier aber auch eine Gänsehaut unterm Blaumann. Wir müssen weiter. Wir haben noch die Krähen von Langendreher und das Wunderkästchen vor uns. Siehst du das Wappen da oben überm Tor? Drei schwarze Krähen, aufgereiht wie die Kumpel beim Schichtwechsel. Mancher würde sagen, Hannes, das sind doch nur Vögel, was machen die auf dem Schild von edlen Rittern? Aber ich sag dir, im Pott hat alles seinen Grund und diese Krähen haben den Rittern von Langendreher mehr als einmal den Hintern gerettet. Früher, da war das Haus Langendreher eine richtige Festung. Und wie das so ist, wenn du eine dicke Burg hast, kommen andere und wollen sie dir wegnehmen. Einmal wurde das Haus belagert. Hajo! Die Feinde standen rundherum, die Vorräte waren fast alle. Und der Ritter von Langendreher wusste nicht mehr, wo ihm der Kopf stand. Er saß oben auf dem Turm und starrte in die Nacht. Da landeten drei pechschwarze Krähen auf der Brüstung. Sie krächzten so laut und wild, dass der Ritter erst dachte, das wäre ein böses Omen. Aber pass auf, eine der Krähen hatte was im Schnabel. Es war ein kleiner, glitzernder Schlüssel. Die Krähen flogen los, immer wieder in Richtung eines alten, vergessenen Geheimgangs, den kein Mensch mehr auf dem Schirm hatte. Der Ritter verstand den Wink. Er nahm seine treuesten Männer, schlich durch den Gang nach draußen und fiel den Belagerern mitten in der Nacht in den Rücken. Das war ein Gemetzel, Hajo, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber das Haus war gerettet. Man sagt, diese Krähen waren nicht einfach nur Vögel, es hieß, das wären die Seelen der Ahnen, die über das Geschlecht wachten. Zum Dank ließen die Ritter die Krähen in ihr Wappen meißeln, seitdem gilt den Langendreher. Wer eine Krähe steinigt oder vertreibt, der vertreibt sein eigenes Glück. Die Vögel sind hier die heimlichen Herrscher. Sie sehen alles, sie hören alles und sie vergessen nie. Einmal hat ein arroganter Jüngling aus der Stadt über die dreckigen Vögel gelacht und mit Steinen nach ihnen geworfen. Am nächsten Morgen, hajo, da war sein ganzer stolzer Gaul pechschwarz eingefärbt. Und zwar nicht mit Farbe, sondern mit Krähendreck. Das war die Quittung. Die Krähen von Langendreher halten zusammen wie eine Kolonne unter Tage. Wenn du hier durchfährst und eine Krähe auf dem Zaun siehst, dann nick ihr mal freundlich zu. Man weiß nie, ob das nicht gerade die Ur-Ur-Oma vom alten Ritter ist, die mal guckt, ob auf dem E-Bike auch alles nach Plan läuft. Die Sonne geht langsam unter hinter den Schornsteinen und der Himmel sieht aus wie glühender Stahl. Wir sind am Ende unserer Reise für heute, aber eine Sache muss ich dir noch erzählen. Das ist die Geschichte vom Wunderkästchen. Das ist keine Geschichte von Goldbarren oder dicken Konten. Das ist eine Geschichte über das, was uns im Pott wirklich zusammenhält. Früher gab es in Langendreher einen Jungen, den kleinen Jan, sein Vater war Hauer auf dem Pütt. Aber nach einem schweren Unglück lag der Alte nur noch im Bett, die Lunge staubig und die Glieder schwer. Die Familie hatte nichts, hajo, nicht mal mehr genug Kohle für den Ofen im Winter. Jan suchte jeden Tag die Felder ab, nach einem vergessenen Erdapfel oder einem Stück Holz. Eines Tages, direkt hinter den alten Mauern von Haus Langendreher, da fand er es, ein kleines Kästchen aus dunklem, fast schwarzem Holz. Es war über und über mit Schnitzereien bedeckt, die aussahen wie kleine Bergleute bei der Arbeit. Es gab eine alte Legende zu diesem Kästchen. Man sagte, es würde nur demjenigen aufgehen, der keine Gier im Herzen trägt. Jan nahm es mit nach Hause. Er wünschte sich nichts für sich selbst, keine Spielzeuge, keine neuen Schuhe. Er legte seine Hand auf das Holz und flüsterte: Ich will nur, dass Vater wieder atmen kann. Und pass auf, hajo, das glaubt dir keiner. In dem Moment sprang der Deckel auf, da war kein Gold drin, kein Schmuck. Da lag nur eine kleine, getrocknete Blume drin, die aussah wie eine Pusteblume. Aber als Jan sie berührte, erfüllte ein Duft von frischem Wald und sauberem Regen das ganze Zimmer. Sein Vater tat einen tiefen Atemzug, setzte sich auf und die Farbe kehrte in sein Gesicht zurück. Der Staub war weg, die Lunge war frei. Natürlich hat sich darum gesprochen, der reiche Gutsbesitzer von nebenan. Ein Kerl, der schon alles hatte, aber nie genug kriegte. Wollte das Kästchen haben. Er dachte, da drin wäre der Stein der Weisen. Er zwang Jan, ihm das Ding zu geben. Er riss am Deckel. Er fluchte. Er nahm sogar eine Axt zu Hilfe. Aber das Kästchen blieb zu. Es war für ihn nur ein wertloses Stück Holz. Am Ende warf er es wütend in die Ruhe. Aber weißt du, was das Schöne ist, Hajo? Man sagt, das Wunderkästchen taucht immer mal wieder auf. Nicht für die Reichen, nicht für die Lautsprecher. Es taucht bei denen auf, die am Boden liegen, aber das Herz am rechten Fleck haben. Das ist der wahre Reichtum im Revier. Dass wir einander helfen, wenn's brenzlig wird. Und dass wir wissen, dass die echten Wunder nicht käuflich sind. So, Hajo. Meine Zündapp hat jetzt Feierabend. Wir haben heute ordentlich Strecke gemacht und die Sagen von Bochum bis Langendreh aus dem Dreck gezogen. Dreh den Schlüssel um, mein Akkukumpel. Wir rollen jetzt heim. Schicht im Schacht für heute. Wenn dir die Story gefallen hat, dann lass ein Abo da oder schau auf mein Profil nach, was ich so treibe. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, von gruselig bis heiter und tödlich mit Hajo Danke. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.